ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ein Moment für die Ewigkeit. Erstmals holt beim Olympischen Tennisturnier ein Deutscher Gold im Herren-Einzel. Alexander Zverev schreibt in Tokio Geschichte und feiert den bislang größten Erfolg seiner Karriere.
Das kann man nicht beschreiben. Ich habe in Semifinals gespielt, ich habe die World of Finals gewonnen. Ich glaube, Olympia Gold kann man mit nichts anderem vergleichen. Und das ist das schwerste Turnier, das man gewinnen kann auf der Welt. Und ja, wie schon gesagt, diese Medaille, ich habe die halt um den Nacken jetzt rum, aber die Medaille gehört ganz Deutschland.
Alles zu diesem historischen Sieg und was sonst heute bei Olympia so los war. Und es war eine Menge, Julia. Gleich mehr nachher im Sport mit dir.
Es wird richtig schnell. Wir berichten zum Beispiel über den Nachfolger von Usain Bolt im 100-Meter-Sprint. Ich sag nur Forza Italia.
Genau, so ist es. Also später im Sport mit Julia. Jetzt erstmal guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Der Sommer wird gut. Diese Einschätzung von Corona-Experten klang natürlich toll. Damals im Mai, als Deutschland so allmählich erst aus einem quälend langen Lockdown kam, auch dank der Impfkampagne. Und tatsächlich können die meisten die Ferien gerade genießen. Viele Lockerungen und trotzdem sind die Corona-Zahlen relativ niedrig bei uns. Aber bleibt das so, wenn die Sommerferien vorbei sind und sich die Klassenzimmer wieder füllen? Von den Jugendlichen hat bisher nur ein Fünftel eine Erstimpfung. Bund und Länder wollen das ändern und morgen beschließen, gezielte Angebote für die 12- bis 17-Jährigen zu starten. Obwohl die Ständige Impfkommission noch keine generelle Empfehlung für die Impfung von Jugendlichen abgegeben hat. Stefan Stuchlik berichtet.
Noch sind die Bänke leer, aber morgen sollen sie hier wieder sitzen, die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Wie aber schützt man sie wirksam gegen Corona? Ein Entwurfspapier der Bundesregierung schlägt jetzt eine Covid-19-Impfung von Kindern und Jugendlichen vor. Obwohl die Ständige Impfkommission das nicht ausdrücklich empfiehlt, sollten alle Länder den 12- bis 17-Jährigen eine Impfung anbieten, heißt es. Die Gesundheitsminister könnten das schon morgen beschließen. Der bayerische Ministerpräsident hält es für eine gute Idee.
Dass wir ein stärkeres Impfangebot für Schüler bekommen. Warum macht man das auch in der Schule? Weil das eigentliche Ziel ist ja, so wenig Quarantäne wie möglich zu haben. Die Schulen werden nie geschlossen, aber wenn viele infiziert sind, dann gibt es wieder viel Quarantäne und dann ist Schule durch die Hintertür zu und das wollen wir nicht.
In Schleswig-Holstein will man jetzt mit Impfbussen vor Schulen fahren, so wie man es etwa in Nürnberg vor dem Fußballstadion gemacht hat. Und dann die Frage, wie bekommt man wieder mehr Erwachsene in die inzwischen leeren Impfzentren? Geimpfte könnten Erleichterungen im Alltag bekommen, so die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock heute zum Tagesspiegel. Wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass Geimpfte mehr Dinge tun können als die, die sich trotz der Möglichkeit nicht impfen lassen. Ob das als Anreiz genügt? Im thüringischen Sonneberg setzt man jetzt sogar auf Bratwürste als Prämie für eine Impfung. Grillgut gegen Moderna-Spritze, das sei sehr gut angenommen worden, sagen die Veranstalter. Linken Spitzenkandidat Bartsch meint im ARD-Sommerinterview, Prämien seien erfolgversprechender als die generelle Impfpflicht.
Außerdem ist das eine Einschränkung, die in diesem Fall noch meines Erachtens grundgesetzlich kaum durchzuhalten ist. Deshalb ja, beim Thema Masern zum Beispiel. Ja, Impfpflicht ist etwas, was möglich ist, auch nach unserem Grundgesetz. Das ist rechtlich abgeklärt. Okay, aber dass ich jetzt eine Impfpflicht für Corona, da wäre ich strikt dagegen.
Die Bundesregierung hat übrigens noch einen Vorschlag für die morgige Gesundheitsministerkonferenz. Auffrischimpfungen für Ältere und Gebrechliche. Wer zu den besonders gefährdeten Gruppen gehört, soll ab September ein Angebot für eine weitere Dosis mRNA-Impfstoff bekommen. Würde das so beschlossen, wäre das für die meisten Betroffenen die dritte Impfung innerhalb eines Jahres.
Mehr Tempo bei den Impfungen also im Kampf gegen Corona. An der Grenze dagegen wird auf die Bremse getreten. Einmal stoppen und den negativen Test oder Impfnachweis vorzeigen. Damit Reiserückkehrer das Virus nicht aus dem Urlaub mitbringen, gelten seit heute verschärfte Regeln. Demnach muss jeder, der über 12 Jahre alt ist und in die Bundesrepublik zurückkehrt und der nicht geimpft oder genesen ist, einen Corona-Test vorweisen. Wer mit dem Flugzeug unterwegs war, der kannte das bislang schon. Jetzt gilt das also auch für alle, also auch die mit dem Auto, mit der Bahn unterwegs sind. Wie gut diese recht kurzfristig anberaumte Regelung klappt und auch wie das kontrolliert wird, zeigt Marion Kersthold.
In Elten an der Grenze zu den Niederlanden wurden manche Urlauber heute von der Bundespolizei begrüßt. Denn wer älter als 12 Jahre ist, muss einen Nachweis dabei haben. Den hatten heute die meisten Urlauber, so die Beamten. Und viele haben Verständnis für die neue Regel.
Ich persönlich finde das nicht schlecht, weil ich finde, dass die Zahlen langsam wieder steigen. Irgendwo muss man ja auch mal wieder ein bisschen Kontrolle reinbekommen, ne?
Ich finde es halt unverständlich, dass das erst in den Sommerferien eingeführt wird und nicht vorher alles vorab besprochen wurde. Ich habe Arbeitskolleginnen, die sind schon wieder zurück und die hatten gar nichts damit zu tun. Die waren in Spanien, Portugal, Italien. Deswegen kann ich das jetzt aktuell in den Sommerferien nicht mehr nachvollziehen.
In Weil am Rhein an der Grenze zur Schweiz gab es wie an den anderen Grenzen heute keine großen Staus. Denn kontrolliert wird nur stichprobenartig.
Wahrscheinlich geht es vielen Leuten so wie mir, die das doch trotzdem dann vorbereitet haben. Darum geht es ja. Eigentlich muss man ja denken, dass man als Bürger selber dafür sorgt, dass es funktioniert.
So sehen es auch die Menschen am Bundespolizeistützpunkt Breitenau an der tschechischen Grenze.
Sehr gute Idee ist das, ja. Ich bin dafür. Kontrolle ist immer besser.
Wer keinen Nachweis dabei hat, darf trotzdem einreisen. Aber
die bekommen die unmittelbare Aufforderung, sich zu einem Testzentrum zu begeben. Wir erheben die Daten, also stellen die Identitäten fest und informieren das örtlich zuständige Gesundheitsamt. Und die prüfen dann die Einleitung eines Bußgeldverfahrens und auch, dass dieser Test nachgeholt worden ist.
Bis zu 25.000 Euro Bußgeld drohen. Und auch an den Bahnhöfen, wie hier in Köln, kontrolliert die Bundespolizei. In den Zügen, die aus einem Hochrisikogebiet wie den Niederlanden kommen, überprüfen schon die Schaffner. Trotzdem ist es für die Urlauber manchmal gar nicht so leicht, sich testen zu lassen.
Das ist sehr schwierig, in Amsterdam einen Test zu machen. Wir sind von Pontius zu Pilatus gelaufen, um für das Kind einen Test zu bekommen. Und dann habe ich nachgelesen, dann hieß es, okay, unter 12 jetzt wieder kein Test. Das war unnötig.
So schön das Reisen auch ist, einfacher ist es durch Corona nicht geworden.
Trotz gerichtlich bestätigter Versammlungsverbote sind mehrere tausend Menschen heute in Berlin auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Etwa 5000 Menschen zogen ohne Maske und Abstand durch die Hauptstadt. Nach Polizeiangaben wurden Absperrungen ignoriert und Einsatzkräfte angegriffen. Es gab mehr als 600 Festnahmen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte gestern Abend auf eine Gefährdung von Leben und Gesundheit verwiesen, wenn Demonstranten die Hygieneregeln missachten. Ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht gegen diese Entscheidung hatte keinen Erfolg. Die sogenannte Querdenkenbewegung hatte eine Großdemonstration auf der Straße des 17. Juni geplant. In Polen ist heute an den Beginn des Warschauer Aufstands gegen die deutschen Besatzer vor 77 Jahren erinnert worden. Damals hatte sich die polnische Heimatarmee gegen die Nationalsozialisten erhoben. Mehr als 16.000 Kämpfer und bis zu 200.000 polnische Zivilisten wurden getötet. An den Gedenkfeiern nahm auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet teil. In den USA droht Millionen säumigen Mietern die Zwangsräumung. Der Grund, eine Regelung zum Schutz vor Räumungsklagen während der Corona-Pandemie, ist in der vergangenen Nacht ausgelaufen. Bemühungen, eine gesetzliche Neuregelung zu verabschieden, scheiterten jüngst im Repräsentantenhaus. Die Maßnahme war im vergangenen September von der US-Gesundheitsbehörde CDC eingeführt worden. In den Ländern rund um das Mittelmeer dauern Hitzewelle und dadurch begünstigte Waldbrände an. Im türkischen Badeort Bodrum mussten wegen naher Feuer Touristen sowie Einheimische aus einem Stadtviertel gerettet werden. In der Türkei starben bereits 8 Menschen. Auch auf Sizilien und in Griechenland brennt es an vielen Orten. Die Temperaturen erreichten zum Teil bis zu 45 Grad Celsius.
Es ist genau ein halbes Jahr her, dass das Militär in Myanmar, dem früheren Birma, die Macht wieder an sich gerissen hat. Eine Rückkehr in die finsteren Zeiten der jahrzehntelangen Militärdiktatur. In den ersten Tagen nach dem Putsch, da drängten noch Massen auf die Straßen. Doch die Generäle, die unterdrückten den Protest mit Gewalt, gingen mit immer mehr Härte dagegen vor. Und dennoch haben die Demonstranten nicht aufgegeben, wenn auch der Protest sich gewandelt hat. Sandra Razzo berichtet.
Wir haben nichts zu verlieren als unsere Ketten, steht auf dem Sweatshirt. Die beiden jungen Männer können sich nicht offen zeigen. Sie sind Teil des Widerstands in Myanmar und müssen um ihr Leben fürchten, falls die Militärs sie festnehmen. Wir haben Angst, aber hinter unserer Angst ist so viel Wut. Das treibt unsere Revolution an. Wir werden nicht aufgeben. Manchmal müssen wir einen Schritt zurückgehen, um dann zwei nach vorn machen zu können. Wir revoltieren, weil wir unterdrückt werden. Großdemonstrationen wären viel zu riskant. Deshalb organisieren sie vor allem in Yangon solche Flashmobs, die oft nur ein paar Minuten dauern. Nieder mit der Diktatur, wir müssen siegen, schreien sie, bevor alle wieder in den Seitengassen verschwinden. 6 Monate nach dem Putsch ist Myanmar ein Militärstaat. Der Junta-Chef ernennt sich selbst zum Premierminister und verlängert den Ausnahmezustand. Die versprochenen Neuwahlen hat er nun erneut verschoben, diesmal auf August 2023. Wir müssen Bedingungen schaffen, um eine freie und faire Wahl mit mehreren Parteien zu gewährleisten. Das müssen wir vorbereiten. Ich verspreche, dass ich die Wahlen erfolgreich durchführen werde. Sie wird dann höchstwahrscheinlich nicht antreten können. Myanmars bisherige de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Sie muss sich gerade vor Gericht verantworten, wegen allerlei Verstößen, die viele Beobachter für an den Haaren herbeigezogen halten. Zum politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes kommen nun noch extrem steigende Covid-Fallzahlen. Menschen stehen hier nach Sauerstoff an. Das Gesundheitssystem steht vorm Kollaps. Viele Mediziner sind Teil der Bewegung des zivilen Ungehorsams und werden wie diese Krankenwagencrew von Soldaten misshandelt. Menschenrechtsorganisationen fordern die Weltgemeinschaft zum Handeln auf. Der Weltsicherheitsrat sollte dafür sorgen, dass ein Waffenlieferverbot erlassen wird und die Militärs nicht mehr Waffen auf der ganzen Welt kaufen und sie dann gegen die eigene Bevölkerung richten können. Wir werden den Militärs nie vertrauen können, sagen die beiden jungen Männer aus dem Widerstand. Ein Gefühl, das wohl viele ihrer Landsleute teilen. Deshalb geben sie die Hoffnung nicht auf. Irgendwann werden die Leute sich fragen, soll ich jetzt zu Hause sitzen und warten, bis sie mich umbringen oder im Kampf sterben? Ich glaube, die Leute werden irgendwann ihre Häuser verlassen und gegen die Militärs kämpfen. Demonstranten verbrennen Myanmars Flagge. 6 Monate nach dem Militärputsch kämpfen sie hier mit der Wut der Verzweiflung.
Alexei Nawalny, der wohl bekannteste russische Regierungskritiker, unbeugsam auch in Haft und vor Gericht. Vor fast einem Jahr überlebt er knapp einen Giftanschlag, hinter dem er den russischen Geheimdienst vermutet. Als er nach seiner Behandlung in der Berliner Charité nach Russland zurückkehrte, da zog der Kreml die Schrauben an. Nawalny kam ins Straflager, seine Organisationen wurden verboten. Überhaupt hat das Jahr seit diesem Giftanschlag nicht nur Nawalnys Leben auf den Kopf gestellt, sondern auch das Leben vieler in Russland, die nicht Putins Linie folgen. Zum Beispiel das eines jungen Mannes, der nicht mehr Polizist sein will. Ina Ruck erzählt uns seine Geschichte.
Sergei Rimski ist auf dem Rückweg von einem Verhör. Er war selbst Polizist, hier in Ivanovo, einer Industriestadt bei Moskau. Er kennt Verhöre. Aber diesmal war er selbst vorgeladen. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen Verleumdung, weil er, der Ex-Polizist, jetzt offen die Brutalität der Polizei kritisiert. Dass da einer wie ich kommt und sich einmischt, auch in die Politik, das sorgt für Aufsehen. Ich bin jetzt offenbar ein ernstes Problem. So ernst, dass die Polizei am Morgen seine Wohnung durchsucht hat. Um 5:30, sagt seine Freundin, haben sie an die Tür gehämmert. Ein ganzes Einsatzkommando. Maschinengewehre, Schutzwesten, Helme, sogar Schilde. Dachten die, dass wir uns hier mit Waffen verteidigen? Ich will alles waschen jetzt, alles, was sie angefasst haben, vor allem die Wäsche. Das ist so unangenehm. Die Überwachungskamera in der Wohnung hat alles aufgezeichnet. Sergej hat jeden einzelnen der Männer erkannt. Ehemalige Kollegen. Gekündigt hat er an dem Tag, an dem Alexei Nawalny verurteilt wurde. Nawalny, oppositioneller Blogger und damals wohl der gefährlichste Gegner des Kreml, war im Januar nach Russland zurückgekehrt. Nach einem Giftanschlag hatte man ihn in Berlin behandelt. An der Passkontrolle in Moskau warten Strafvollzugsbeamte.
все заявления. Ваших же интересов...
Sofort macht man ihm den Prozess. Nawalny habe in Deutschland Bewährungsauflagen verletzt. Anfang Februar fällt ein Urteil. 2,5 Jahre Straflager. Ein politisches Urteil, sagt Sergej. Seine Kündigung hat er damals noch in Uniform gepostet. Das Urteil war nur der letzte Tropfen für mich, sagt er heute. Und Videos von den Demos im Januar. Wie dieses. Ein Polizist tritt zu. Der wurde nicht mal bestraft dafür. Ich wollte nicht mehr Teil dieses Systems sein. Ich schäme mich für die Gewalt, auch wenn ich selbst nicht dabei gewesen bin. Sergej hat Jura studiert, wollte Karriere machen bei der Polizei, aber du musst dich entscheiden, sagt er. Du wirst es später vielleicht bereuen, wenn du jetzt dein Gewissen betrügst. Und nicht nur das, du wirst es am eigenen Leibe spüren. Das, wovor du jetzt die Augen verschließt, wird dich einholen. Es wird dich selbst betreffen. Proteste gibt es nicht mehr. Nawalny ist in Haft seit einem halben Jahr. Manchmal schaltet man ihn zu seinen Gerichtsprozessen. Doch aus der Öffentlichkeit ist er verschwunden.
Soweit ein Auszug aus einer halbstündigen Dokumentation, die unser ARD-Team in Moskau gedreht hat, mit dem Titel Vergiftet, wie der Fall Nawalny Russland verändert. Absolut empfehlenswert und auch zu sehen. Morgen Abend um 22.05 Uhr hier im Ersten direkt vor den Tagesthemen oder auch schon ab jetzt in der ARD-Mediathek. Auch sie hat sich mit den Mächtigen angelegt, die Leichtathletin Kristina Timanowskaja aus Belarus, die morgen bei den Olympischen Spielen in Tokio am 200-Meter-Lauf teilnehmen wollte. Doch offenbar wurden ihr kritische Äußerungen über Sportfunktionäre ihres Landes zum Verhängnis. Ihr Verband wollte sie ins Flugzeug nach Hause setzen, gegen ihren Willen, wie sie sagt. Die Opposition in Belarus spricht gar von einem Kidnapping-Versuch. Erst in letzter Minute fand sie am Flughafen in Tokio Hilfe. Unsere Moskau-Korrespondentin Ina Ruck, die auch über Belarus berichtet, hat die Entwicklung verfolgt. Ina, was ist da genau passiert?
Vordergründig geht es um einen sportlichen Streit. Kristina Timanowskaja ist eine Spezialistin für die 200-Meter-Strecke und sie hat in Tokio offenbar sehr kurzfristig erfahren, dass man sie auch in der 400-Meter-Staffel einsetzen will. Eine Disziplin, die überhaupt nicht ihre ist. Darüber hat sie sich geärgert und sie hat ihrem Ärger Luft gemacht. Auf Instagram hat ein Video aufgenommen mit harter Kritik an ihrem Verband, hat unter anderem gesagt, der Verband habe nicht genügend Läuferinnen mitgenommen nach Tokio, die ausreichenden Dopingtests hätten und sie müsse das nun ausbaden. Und spätestens an diesem Punkt wird es natürlich politisch. Sie ist bedroht worden von ihrem Verband, vom NOK offenbar. Man hat ihr gesagt, sie müsse sofort zurückreisen, hat ihr ganz wenig Zeit gegeben zum Kofferpacken, hat sie nicht mehr aus den Augen gelassen bis zum Flughafen. Und dort hat sie sich dann an die Polizei gewandt, unter deren Schutz sie sich offenbar jetzt immer noch befindet. Und das belarussische NOK, Entschuldigung, sagt allerdings, der Grund für ihre Abreise oder für ihre geplante Rückreise sei, dass sie psychisch, emotional nicht auf der Höhe gewesen sei.
Und was wird jetzt aus Kristina Timanowskaja?
Völlig unklar. Der Nachrichtenagentur Reuters hat sie noch am Flughafen in Tokio gesagt, sie wolle nicht zurück nach Belarus. Ob sie einen Asylantrag stellt in einem europäischen Land, ist nicht ganz klar. Sicherlich ist diese Aktion von ihr nicht geplant gewesen. Das ist eine Kurzschlussreaktion aufgrund dieser Bedrohungen, die sie da erfahren hat. Aber ganz sicherlich hat sie im Moment Angst, zurückzukehren nach Belarus.
Ina Ruck, vielen Dank für die Informationen nach Moskau.
Gerne.
Und damit jetzt zur schöneren, zur sportlichen Seite der Olympischen Spiele. Den Erfolg von Alexander Zverev im Tennis, den haben wir ja schon zu Beginn der Sendung kurz gewürdigt. Insgesamt war es das 4. Gold für Deutschland in Tokio und es war, Julia, ein Sieg für die Geschichtsbücher.
Ja, denn Gold für deutsche Tennisspieler gab es zuletzt nur im Doppel. 1992 wurden Boris Becker und Michael Stich zusammen Olympiasieger. Und jetzt endlich hat es auch ein Mann alleine geschafft. Ein Einzelerfolg war bisher nämlich Frauensache. Steffi Graf war die einzige deutsche Tennisspielerin, der das gelungen war. Vor 33 Jahren holte sie sich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. 2 Sätze, dann war damals Gabriela Sabatini geschlagen. Ja, und Alexander Zverev, der brauchte heute auch nicht besonders lang. 1 Stunde 19 Minuten. Und jetzt trägt er nicht nur goldene Glücksketten um den Hals, sondern auch eine goldene Medaille.
Er ist überwältigt. Alexander Zverev spielt das Turnier seines Lebens, erreicht den größten Triumph seiner Karriere. Gold für Deutschland.
Es sind Gefühle, die ich nicht beschreiben kann momentan. Gold für Deutschland zu gewinnen, du gewinnst alle Tennisturniere, spielst du irgendwo auch für dich selber. Aber jetzt, hier, ich habe keine einzige Sekunde verbracht, für mich selber zu spielen. Ich habe wirklich für Deutschland gespielt.
Zverev galt vielen als unnahbar, nicht als Volksheld wie einst Boris Becker. Ein ganz anderes Bild bei Olympia, emotional, herzlich Teil der Gemeinschaft. Der Tennismillionär wohnt in Tokio gemeinsam mit 5 anderen Athleten in einem kleinen Apartment im olympischen Dorf.
Klar, ich hätte mir auch ein Hotelzimmer mieten können, ich hätte mir ein 5-Sterne-Hotel, aber hier ist es was Besonderes. Du möchtest mit deiner Mannschaft sein, du möchtest mit den anderen Athleten sein, du möchtest diese Atmosphäre genießen.
Einige Teamkollegen unterstützen ihn beim Match gegen den Russen Karen Khachanov. Der Weltranglisten-5. wäre Favorit, spielt von Beginn an entschlossen, präzise und klug. Den ersten Satz entscheidet er mit 6:3 für sich. Im zweiten geht es im Eiltempo und mit sehenswerten Schlägen weiter. Im Halbfinale hatte Zverev den Weltranglisten-1. Novak Djokovic besiegt. Er spielt in Tokio herausragend.
Das Halbfinale war sensationell, das Finale auch. Und ich wusste, dass ich hier, um eine Medaille zu holen, muss ich mein bestes Tennis zeigen. Und das über die ganze Woche. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das getan habe.
Im Finale bleibt der 24-Jährige nervenstark. 6:3 und 6:1. Gold für Zverev. Glückwünsche aus aller Sportwelt. Boris Becker, die Fußballweltmeister Mario Götze und Mats Hummels gratulieren.
Ich möchte mich erstmal hinsetzen, ich möchte irgendwie ins Dorf kommen und dann realisieren. Weil ja, im Moment natürlich fasse ich es noch gar nicht.
Die anderen warten schon. Große Party nach einem historischen Sieg.
So richtig feiern kommt für Schwimmer Florian Wellbrook noch nicht in Frage. Am Donnerstag will er sich nämlich auch noch Gold holen im Freiwasser. Heute im Becken, über 1500 Meter, wurde es Bronze. Egal, 21 Jahre hatte das deutsche Männerteam auf diesen Moment gewartet.
Endlich eine Medaille um den Hals, auch wenn die Farbe eine andere hätte sein dürfen. Es ist ein von Taktik geprägtes Rennen, bei dem Florian Wellbrock lange Zeit vorne auf Goldkurs liegt, angefeuert von Freundin Sarah Köhler. Doch in einem fulminanten Endspurt ziehen der Amerikaner Fink und der Ukrainer Romanchuk noch vorbei. Wellbrock schlägt als Dritter an.
Ich wollte unbedingt so eine olympische Medaille mit nach Hause bringen. Und da war der Druck natürlich groß und ich bin jetzt erleichtert, dass es in Anführungsstrichen zumindest für Bronze gereicht hat. Das Meckern auf hohem Niveau.
Eine weitere Medaillenchance hat der 23-Jährige nun im Freiwasser über 10 Kilometer.
Im Ringen gab es heute eine deutsche Premiere. Aline Rotter-Focken hat die erste Medaille für Deutschland in dieser Sportart sicher. Denn gegen Asienmeisterin Hiroe Minagawa kämpfte sich die 30-Jährige ins Finale. Ob es jetzt Silber oder Gold wird, das entscheidet sich schon morgen. Und seit heute ist klar, wer der Nachfolger von Usain Bolt ist. 8-mal hat der Mann aus Jamaika ja bei den Olympischen Spielen gewonnen. Und bis heute ist er der einzige Mensch, der die 100 Meter in weniger als 9,6 Sekunden gelaufen ist. Mittlerweile hat Bolt seine Karriere beendet, sich als Musikproduzent und Fußballer versucht, eine Firma für Elektroscooter und eine Familie gegründet. Die Spiele, die verfolgt er im Fernsehen. Und wahrscheinlich hat auch er nicht mit einem 100-Meter-Sieger aus Italien gerechnet.
Posen kann er auch. Muss er auch als Nachfolger von Usain Bolt, dem schnellsten Mann der Welt. Der Italiener Marcel Jacobs gewinnt das 100-Meter-Finale der Männer. Und wie? 9,80 Sekunden, nie war ein Europäer schneller. Seit 92 hat dieses Rennen ohnehin kein Europäer mehr gewinnen können und ein Italiener noch nie. Mein Traum war, das Finale zu erreichen. Das habe ich geschafft und dann gewonnen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe gewonnen. Und ich bin sehr glücklich. Überrascht und glücklich ist nicht nur er. Vermutlich ein ganzes Land. Es ist ein Traum, es ist fantastisch. Morgen kann ich vielleicht begreifen, was passiert ist, aber heute einfach unglaublich. Wer ist dieser Mann? Voller Name: LeMond Marcel Jacobs Jr., 26 Jahre, amerikanischer Vater, italienische Mutter. Geboren in El Paso, Texas. Seit früher Kindheit zu Hause in Italien. Online bereits gut bekannt, Followerzahl stetig steigend. Offensichtlich extrovertiert. Und seit heute für immer Olympiasieger. Fantastisch. Mir fehlen die Worte. Eigentlich wollte Jacobs wie sein Vater Basketballer werden, doch er entschied sich für die Leichtathletik. Spätestens seit heute ist klar, gute Wahl.
Und kurz vor Jacobs hatte sein italienischer Teamkollege Gianmarco Tamberi bereits Gold im Hochsprung gewonnen. Ein Wettbewerb, der natürlich lange nicht so prominent ist wie der 100-Meter-Lauf. Und trotzdem ist diese Medaille eine der kuriosesten, die es wohl jemals gab. Denn am Ende, da teilten sich zwei Sportler aus zwei Nationen den Sieg und sorgten so für den olympischen Moment dieses Tages.
Zwei Freunde und ein Moment für die Geschichtsbücher. Gleichstand und die Frage, weitermachen oder nicht?
Can we have two gold?
Können wir zweimal Gold haben?
It's possible.
Das ist möglich. Zwei Jahre lang befreundete Rivalen und ein Moment der Einigkeit. Der Katarer Mutas Essabashim und der Italiener Gianmarco Tamberi teilen sich Gold und flippen aus. Das ist einfach nur großartig, die Medaille mit meinem Freund Gianmarco zu teilen. Eigentlich wollte ich das Abendessen ausgeben, er aber auch. Ich glaube, jetzt müssen wir beide, jeder für sich bezahlen. Sowohl Bashim als auch Tamberi packen als einzige alle Höhen bis 2,37 Meter im ersten Versuch. 2,39 Meter aber ist für beide eine Nummer zu hoch. Beide scheitern. Was folgt, ist einmalig im Hochsprung. Doppeltes Gold, doppelte Freude, zwei Freunde und ihr historischer Moment.
Und wir springen zur Formel 1 und dem großen Preis von Ungarn. In Budapest kam Sebastian Vettel zunächst auf Rang 2 und nutzte dann die Aufmerksamkeit auch mit diesem Regenbogen-T-Shirt hier, um ein Zeichen für Toleranz und Menschenrechte zu setzen. Dafür kassierte er dann gemeinsam mit anderen Fahrern eine Rüge. Der Sieg in diesem Rennen ging überraschend an Esteban Ocon aus Frankreich. Und Vettel wurde am späten Abend überraschend disqualifiziert, aber aus einem ganz anderen Grund.
Es ist ein kurioser Grand Prix von Anfang bis zum Schluss, sogar weit darüber hinaus. Sein erstes Formel-1-Rennen gewinnt Esteban Ocon. Kurz nach dem Start ein Unfall, dem folgt der Abbruch. Beim Neustart beginnt nur Lewis Hamilton den Grand Prix aus der Startbox. Alle anderen wechseln auf die schnelleren Trockenreifen und Rasen aus der Boxengasse. Hamilton fällt aufgrund dieser Strategie ans Ende des Feldes zurück, holt aber wieder auf. Ein konstantes und sehr gutes Rennen fährt Sebastian Vettel, zum zweiten Mal Zweiter in dieser Saison. Stunden später wird er allerdings disqualifiziert, die vorgegebene Spritmenge ist im Tank nicht mehr nachmessbar. Lewis Hamilton übernimmt mit Platz 2 zur Formel 1 Sommerpause die Führung in der laufenden WM-Wertung.
Und in der Pole Position fürs Wetter, da steht Claudia Kleinert heute. Claudia, wie starten wir denn in die neue Woche?
Oh, Ingo, es ist einiges los im Moment beim Wetter in Europa. Bei uns eher nass und kühl. Anderswo, nämlich südöstlich von uns, direkt Richtung Griechenland und der Türkei, da bleibt es weiterhin wirklich fast unerträglich heiß. Weiterhin Hitzewelle. Und man sieht hier auf dem Satellitenbild, wenn Sie da mal schauen, das sind keine Wolken, sondern das ist der Rauch der Feuer, die es gerade im Moment zwischen Bodrum und Öre gibt. Also dort sieht man beispielsweise, wie das Ganze jetzt aufs Meer rausgetrieben wird. Und es ist immer noch sehr heiß und sehr trocken dort. Das heißt, die Temperaturen, die liegen bei Werten in Athen beispielsweise von 39,7 Grad, Bari 42,3, Bodrum 42,3 und es bleibt auch bei dieser Hitze, so wie es im Moment ausschaut, sogar bis Donnerstag mindestens bei Temperaturen von 40 Grad oder deutlich darüber. Bei uns dagegen kaum eine Chance auf Sommerwetter. Temperaturen 22, 23 Grad, hier Beispiel Dresden und damit deutlich unter dem, das sieht man hier, was jetzt eigentlich Anfang August zu erwarten wäre. In der Nacht gibt's noch Schauer und Gewitter im Süden und Südosten, die ziehen ab. Auch über der Mitte, hier und da noch ein paar Regengüsse. Das wird dann im Laufe des morgigen Tages wieder neu aktiviert. Das heißt, über der Mitte und im Süden kann es auch morgen immer wieder zu Regengüssen mit Blitz und Donner kommen. In der Nacht ist es recht kühl, bei 10 bis 14 Grad, in höheren Lagen sogar einstellige Werte und morgen morgen Nachmittag schaffen wir gerade mal 18 bis 20 Grad im Norden bis 24 Grad im Süden. Bei Schauern bleibt es dann auch in den nächsten Tagen. Das heißt über der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter und es ist kühl.
So ist der Sommer bei uns. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin, Titel Thesen Temperamente. Wie immer, absolute Sehempfehlung. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen guten Start in die neue Woche und bleiben Sie zuversichtlich.